What's up? It's Sapphire Reed, and you should all listen to Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuits. Vorhin kam noch die Ausgabe raus über den Southeast. Jetzt gehen wir zurück nach Europa, nämlich in das United Kingdom. London ist die Stadt und wir reden über eine ganz besondere Show, denn am Karatsonntag war nicht nur Karatsonntag, sondern das war auch der internationale Frauentag. Und dementsprechend hat sich natürlich die Liga, die sich ganz besonders das Thema Frauenwrestling und Emanzipation auf die Stirn geschrieben hat in Europa, Pro Wrestling Eve, ihre größte Show des Jahres, veranstaltet, Wrestle Queendom 8. Und alleine mache ich das natürlich nicht. Dazu begrüße ich meinen allseits beliebten und bekannten Podcast-Partner, den Sebastian.
Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich es mir angeguckt habe, weil mit dem Karat und so, da hat sich dann doch einiges angesammelt, aber Ende der Woche danach bin ich dann auch dazu gekommen und kann auch schon mal vorweg sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn man, es ist ja nicht nur die große Wrestle Queendom Show, sondern man ist ja auch in die Indigo O2 gegangen, quasi das Nebenstück von der O2 Arena in London. Genau. Circa 1200 Fans ist also für Indie-Verhältnisse sowieso krass, aber auch gerade noch für eine reine Women's Liga und sowas halt, finde ich, das ist schon stark.
Oh, wenn man bedenkt, dass das deutlich mehr war als an Tag 2 vom Karat und
ja,
die Karatzahlen schon gut waren, auch wieder im Steigen begriffen sind, war das schon wirklich sehr, sehr stark.
Absolut, absolut. Ne? Und Pro Wrestling Eve, auch eine Liga, haben wir quasi neu in unserem Watch-Tonus. Wir haben über die letzte Show schon gesprochen. Also ich glaube, das waren Marcel und ich damals.
Ich habe es aber auch geguckt tatsächlich.
Genau, du hast es auch geguckt, du konntest nur zeitlich nicht einsteigen, genau. Quasi.
Richtig.
In die Aufnahme. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, so, ne, Eve ist eigentlich schon was Gescheites, also ist eine der Top-Ligen im UK. Und ja, gerade bei so einer großen Show, historischen Show, ne, also der wären wir nicht, wenn wir nicht reingucken würden, ne?
Das ist absolut richtig.
Und wie du schon sagst, hat sich auch absolut absolut gelohnt. Ja, ging auch direkt spektakulär los. Nämlich mit einem Sudden Death 16 Match, quasi ein Misch aus diesen Casino-Matches von AEW und einer Battle Royale. Also es gab quasi, ne, zwei Leute starten, wie bei einem Rumble, oder aus dem Rumble, Casino-Rumble. Du konntest halt, also TeilnehmerInnen konnten eliminiert werden durch das Over-the-Top-Rope, klassisch wie beim Rumble, aber der erste Pin oder die erste Submission beendet halt das Match. Und die Siegerin kriegt dann ein Eve-Title-Match nach Wahl. Und ja, Sebastian, fang doch mal gerne an. Wie fandest du das Match?
Also erstmal, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt erstmal hinguckt und die Zeit sieht, denkt man, oh, Opener fast 35 Minuten. Aber da waren ja 16 Leute drin, 16 Frauen drin. Und da muss man in diesem Fall natürlich sagen, müssen ja auch immer erstmal reinkommen, du hast das Konzept erklärt, dafür ist die Zeit völlig okay. Ne?
Finde ich auch.
Wenn du da andere Matches dieser Art siehst, die dauern auch gerne mal länger. Deswegen das erstmal vorweg. So ein Match ist natürlich auch nicht primär wie auch so ein Rumble-Match für die wrestlerische Qualität da, sondern für den Unterhaltungswert. Und der wurde hier natürlich auch gerade mit den Teilnehmerinnen geboten. Also grundsätzlich hattest du hier schon ziemliches Who's-Who. Ich meine, da ist Jamie Hayter hier drin, ja, als AW-Dame. Du hattest das, ja, so die besten von den britischen Wrestlerinnen, ob es jetzt Alexis Falcon ist, eine Emma Jane, ja. Eine Molly Spartan aus Schottland, eine Nightshade. Ich habe natürlich noch Nyla Rose vergessen, ist noch jemanden aus AEW.
Stimmt.
Aber irgendwann hatte diese Show auch so diese Phase, wo sie einfach alles, oder dieses Match einfach so die Phase, wo es einfach alles auch rausgeballert hat, was nicht unbedingt erwartbar war.
Das stimmt.
Und da fallen mir zwei ein, weil Eve hat einfach mal gedacht, wir bringen einfach mal zwei Leute zurück, die retired sind.
Ja, stimmt.
Nämlich Charlie Morgan. Und you!
Ja.
Und das waren schon wilde Momente, wo ich gedacht habe, okay, krass, was geht denn jetzt hier ab?
Ja, das war also vor allem you ist, also Charlie Adams ist ja, Charlie Morgan meine ich, die ist ja so on and off immer so ein bisschen mal da, aber offiziell ist sie retired, schon länger, genau. Ja. You ist ja erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres retired. Ja. Von daher halt auch krass. Stimmt natürlich.
Und das Match war, aber das gilt so ein bisschen für die ganze Show, aber es ist schon ein bisschen Foreshadowing gewesen. Das war auch eine Forbidden Doors Match, ne?
Absolut.
Dashi Sako von Sendai Girls, AEW Wrestlerin,
Mio Yamashita.
Mio Yamashita, ja, ex-WWE UK Wrestlerin, dann natürlich Mainstays, da war GCW Regulars, kann man glaube ich bei Emerson Jane schon sagen, und so Semi-Regular, die ist ja relativ regelmäßig noch da. Da war halt alles drin, ne? Anita natürlich.
Absolut. Auch mit einer Siegerin, mit der ich mich auf jeden Fall anfreuen kann, mit Alexis Falcon.
Ist eine gute Siegerin. Also ich finde, wenn du so ein Match machst, ist es sinnvoll, einem Regular das zu geben.
Ja.
Und Alexis Falcon ist da ja durchaus eine, die auch relativ weit vorne mit dabei ist und auch eine Identifikationsfigur ist mit Eve, die ich auch ziemlich gut finde. Alexis Falcon habe ich ja auch schon live gesehen, war ja unter anderem bei der allerersten Euphoria-Show bei Asteria. Ja, war auch für viele mit eins der besten Matches bei der Show. Und was sie hatte. Und das war schon sehr passend hier, fand ich. Auch sehr international, ne, wir haben gerade schon erwähnt, Japan hatten wir mit dabei, Lil Mars aus Australien, die wir jetzt öfters auch in Europa sehen.
Ja. Und du hattest halt noch so ein bisschen so ein Misch, ne, zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du die Show davor gesehen, die zwei Tage vorher war, den Freitag war?
Die habe ich nicht mehr geschafft nachzuholen, leider.
Ich habe es auch nicht mehr geschafft, aber man hat so ein bisschen die Sachen davon weitergeführt, weil zum Beispiel Jamie Hayter und Mio Yamashita hatten den Tag vor, die zwei Tage vorher einen Draw gehabt, ne, und dann haben sie sich hier halt so ein bisschen weitergekloppt dann halt. Dashi Osako hat dann noch irgendwie eine Anita durch den Tisch geschickt. Weil das ist halt lustig, wenn man sie nur von WXW kennt, aber Anita ist so irgendwie die Hardcore-Wrestlerin bei Eve.
Ja, das ist wild, das stimmt.
Ja, das ist schon irgendwie. Für mich kommt das auch nicht so in meinen Kopf rein, dass Anita und Sapphire Reed gar kein Tag-Team sind bei Eve. Also quasi bei der Frauenliga, ne? In UK sind die halt kein Team, sondern sind halt Rivalinnen, aber gut, das Team gibt's ja auch noch nicht so lange und wenn das halt nicht in das Produkt bei denen vorher passt, dann ist das halt manchmal so.
Ja, aber gefühlt sind die halt zusammengewachsen. Gefühlt sind das halt siamesische Zwillinge, ne?
Ja, also du siehst
die sehr selten auch bei Social Media und so. Also ich würde sagen, es gibt mehr von den beiden zusammen als alleine.
Absolut. Definitiv. Aber ich würde mich anschließen. Das war auf jeden Fall so ein spaßiges Ding. Auch perfekt eigentlich die Matchart, die du als Einstieg machen kannst für so eine Show. Also es war natürlich schon lang, aber dadurch, dass es halt so ein Rumble war, war da ja auch immer viel Abwechslung bei. Es war halt immer was zu tun und sowas halt. Von daher, finde ich, ging das dann halt auch irgendwie von der Zeit. Die Show generell war natürlich lang, ne? Also die war fast 4 Stunden. Oder über 4 Stunden war sie, glaube ich, sogar, ne?
Aber knapp, glaube ich.
Knapp. Also, aber, ne, ich meine, das ist halt Wrestle Queen, ne, das ist die größte Show des Jahres und sowas halt, ne? Also nicht nur von der Wertigkeit, sondern auch, ne, von dem Ausmaß, wo sie veranstaltet wurde. Da finde ich dann sowas auch okay, wenn das dann eine Show ist, die dann so eine Länge hat. Du willst ja auch jeden irgendwie auf die Karte kriegen und so, dann ist das okay.
Finde ich auch.
Ja, weiter ging es mit dem Match. Das war dann dafür auch ein bisschen kürzer. Das war die eben schon angesprochene Sapphire Reed. Und sie traf auf Azumi. Hier muss ich auch mal, also von Stardom, die Azumi.
Genau.
Und hier muss ich mal sagen, hier ist aber auch die sehr Props an die Ringsprecherin, die hat mir sehr gut gefallen.
Na super.
Die fand ich echt klasse. Und die hat auch zum Beispiel nicht immer so einfach so die Introductions so runtergerasselt. Nur einfach so, ja, hier from so und so, hier she is so und so. Sondern die hat auch mal so kleine Sachen da irgendwie mal so mit also Anekdoten fließen lassen. Da hat sie zum Beispiel Asmi gesagt, da muss ich sehr schmunzeln, hat sie gesagt, she's an 11-year pro, which is crazy, cause she's just 23 years old oder sowas. Halt, da muss ich schon sehr schmunzeln. Was ja auch stimmt, ne? Die ist ja sehr jung und dafür schon sehr, sehr lange dabei, ne? Auch eine sehr etablierte Dame bei Stardom. Und ich muss sagen, ich fand das Match richtig gut.
Ja, also das war das eins der wrestlerisch besten Matches, wobei das hier schwierig zu sagen ist, weil wir da noch ein paar andere sehen werden. Aber ich würde fast sagen, wrestlerisch wahrscheinlich das zweitbeste Match und insgesamt das drittbeste Match, wäre jetzt so mein
könnte man zustimmen, würde ich glaube ich auch zustimmen. Hat hier auch eine faire Wertung bei Catches von 7,76. Finde ich passend von mir. Das kannst du auch auf 8 aufrunden.
Ja, ich habe 8 Punkte gegeben.
Genau. Absolut fair.
finde ich auch passend, war auch nicht übermäßig lang, das fand ich ja auch gut.
Ja, also kompakt, fast nicht mal 11 Minuten, das ging schon klar, also wenn man bedenkt, was das halt für zwei Damen sind von dem König, aber gut, Azumi ist ja auch so ein bisschen so Highspeed-Style, das heißt, da macht es ja noch Sinn, dass die Matches nicht ganz so lang sind, aber das hat doch hier gepasst.
Ja, Sapphire Reed ist auch alles andere als langsam im Ring, ne?
Absolut.
Insofern hat das halt auch von den Bewegungen her und von Abläufen her echt gut gepasst und war auch ein Stück weit klar, dass Azumi hier nicht verliert, finde ich.
Also ja,
jetzt nicht im Sinne von 90-10, aber sie war schon die Favoritin, sie hat auch gewonnen, aber Sapphire hat trotzdem eine gute Figur gemacht, deswegen hat das gut gepasst und war auf jeden Fall ein gutes zweites Match.
Ja, fand ich auch. Dann wurde es auch noch ein bisschen abwechslungsreich. Es gab nämlich dann ein Four-Way Tag Team Match, was quasi ein Number One Contenders Match war für die Eve Tag Team Title. Und es trafen das Team auf Alice Inc. und Chantal Jordan, quasi so ein bisschen das das Kampfsport, die Kampfsportfrauen in einem Team.
Das ist ja das englisch-schwedische KXS.
Ja, genau, tatsächlich, ja, hast du recht. Dann Danny Moe und Melissa Fierce, das ist ja quasi so ein gemischtes Team, ne, weil Danny Moe ist ja eine Wrestlerin aus den USA, Melissa Fierce hier halt aus dem UK. So quasi die beiden Muscle-Frauen, die beiden muskulösen, kräftigen Damen zusammen in einem Team.
Danny Moe musste nach England fliehen, weil sie bei Juggalo Championship unter Vertrag ist. Sie hat da wahrscheinlich Asyl beantragt oder so.
Absolut verständliche Reaktion, meiner Meinung nach.
Ja.
Kann ich hier nur nachvollziehen. Ich fand die aber auch als Team ganz cool, eigentlich, muss ich sagen.
Ich finde Danny Moe generell ganz gut, deswegen weiß ich auch nicht, was sie bei Juggalo macht, aber das ist ein anderes Thema.
Ich hoffe einfach, ich sag einfach immer das Gleiche jetzt. Bei Wrestlerinnen, die oder bei Wrestlern und Wrestlerinnen, die in komischen Places über ihrem Niveau oder unter ihrem Niveau wrestlen. Ich hoffe, sie verdient dabei eine Menge Geld.
Ja, das hoffe ich auch.
Genau, dann gab es noch das Team von French Art, also Curry Zero und JGU, die bei der letzten Show ja debütiert sind um die Tag Team Title. Und das Team Night Sky, also Sky Smithson und Violent Knight. Finde ich auch ein sehr cooles Team.
Ich glaube, bei Sky Switzer habe ich inzwischen die Theorie, ich glaube, der könnte so einen Besenstiel als Tag-Team-Partner geben und das würde trotzdem funktionieren.
Schon, ja.
Er hat ja schon ein paar Tag-Team-Partnerinnen und Nightshade hat sie ja mal ein Tag-Team gehabt. Beziehungsweise, ich glaube, die treten ab und zu auch noch auf. Da gab es ja mal dieses, war das nicht sogar so ein kleines Stable, das mit dieses Ding mit Lana Austin Experience oder so hieß das, glaube ich. Und da war
stimmt,
ja
die Lana Austin Experience. Nee, das waren Lana Austin, L.A. Taylor und Sky Smithson.
Genau. Und es gab ja dann auch, da gibt's ja auch L.A. Taylor und Sky Smithson, die waren ja auch dann schon zusammen bei Fury. Genau. Und ich finde, die ist wahnsinnig gut als Tag Team. Ich finde sogar bei L.A. Taylor, die hat L.A. Taylor mit aktiv besser gemacht. Und das ist schon sehr gut, wenn du das sagen kannst. Deswegen, ich finde Sky Smithson super.
Ich finde die auch super. Die war ja auch mal auch schon mal bei der WXW, war sie auch schon mal für ein paar Matches.
Das ist aber echt, ich glaube, das war vor Corona, ne? Das ist schon ein paar Jahre her.
Ich check das gerade mal gegen. Ja, 2021, das letzte Mal.
Sie war noch einmal kurz nach Corona oder kurz als dann Shows wieder. Und davor, weil in 2019 war sie auch öfters bei der WXW, da war sie, glaube ich, auch mit auf Tour, ne?
Genau, da war also 10 Matches stehen hier von. Von 1.11. bis 14.12.
Ja, 19. Das war auch Aurig und so bei. Das war die Anniversary-Tour damals.
Genau. Es war German Comic Con in Dortmund. Es war die Sparkassen-Arena in Aurig. Ja, Hamburg, Dresden, Gotha, Magdeburg, Frankfurt und Gifhorn.
Also nur die Weltstädte.
Genau.
Aber wäre schön, wenn sie jetzt auch mal wieder. Weil man muss ja auch sagen, Sky Smithson ist ja schon lange dabei, die ist ja schon, ich glaube, 13, 14 Jahre dabei. Aber die ist halt auch erst 35, ne? Also das ist ja auch, da sind ja wirklich noch viele gute Jahre auch.
Also man könnte sagen, quasi im Prinzip ist sie jetzt erst auf dem Peak oder sowas
Alter.
Halt.
Ja, eigentlich ist sie jetzt im besten Wrestlerin-Alter.
Auf jeden Fall. Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Find die echt cool. Nee, dann auch als Team. Ich fand auch sie und Violent Knight zusammen als Team. Also Violent Knight ist ja noch so ein bisschen jünger, sage ich mal halt. Also nicht nur vom Alter, sondern auch von der Erfahrung.
Ja.
Ne, 2004er Jahrgang, November 2004, also noch keine 22. Und das ist seit 3 Jahren. Ne? Also
ja.
Ne, ist ja jetzt auch nicht krass viel. Dafür finde ich aber gescheit, die erinnert mich immer sehr an Sawyer Rack, finde ich, so vom Look her auch so und auch vom Spiel ein bisschen her. Vielleicht mag ich die deswegen auch gerade so gerne, weil ich mochte Sawyer Rack ja auch sehr, sehr gerne.
Ja, und bei French Art muss man noch sagen, ne, Kobe Zero war Freitag bei EVE, Samstag bei WXW, beim Karat und Sonntag wieder bei EVE. Also die hat nicht ganz so viel, die hat nicht ganz so viel Ruhe bekommen.
absolut. Und man muss ja auch dazu sagen, bei French Art, sorry. Ja. Das war ja auch, also die sind ja eigentlich kein Team in Frankreich, ne? Die wurden ja bei EVE quasi zusammengesteckt, weil sie ja die beiden Französinnen halt quasi sind. Ja. Also das ist das zweite Match von denen als Team ist gegeneinander. Aber ja, jetzt sag doch mal gerne, wie fandst du das Match?
Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil ich wollte sagen, war, glaube ich, wahrscheinlich sogar das schwächste Match der Show. Aber das ist in sehr großen Anführungszeichen, weil das Match hat eine Werte von 6,00 und da gehe ich absolut mit, das war ein absolut anständiges Midcard-Match. Du musst halt dazu sehen, dass, wie du es schon richtig gesagt hast, das sind alles Teams, die noch nicht so ewig zusammen sind oder teilweise nicht mal so richtig eigentlich zusammen sind.
Ja.
Und vor dem Hintergrund hat das ganz gut funktioniert. Ich muss auch sagen, mit Kobe Zero und JJGO, dass sie nur Team, weil sie Französinnen sind, ich fand es auch wirklich ein bisschen lustig, weil die beiden hatten ja so eine Art Hip-Hop-Theme als Anfang oder Rap, was ja auch ganz gut passt, gerade auch zu JGU und im Style. Aber trotzdem muss er natürlich auf dem, ne, wir haben ja von dir gelernt, es ist dann nicht der Titan-Tron, sondern es ist dann der Tron der jeweiligen Halle. Auf dem Tron, nenne ich ihn jetzt einfach mal, muss dann natürlich trotzdem eine französische Flagge, ne, obwohl die dazu englischsprachigen Hip-Hop rauskommen.
Das ist ein bisschen sehr
Klischee.
Ja, stimmt.
Aber Match war absolut anständig. Jetzt nicht das große Kopf bleibt, aber.
Also ich fand, mir kam es lang vor, aber nicht in dem Sinne von, es zieht sich jetzt, sondern oh krass, wie viel die jetzt schaffen, in diese 13 Minuten zu packen. Also da durfte ja wirklich, also es kam keiner zu kurz, fand ich. Es durfte jeder mal so ein bisschen scheinen, jede durfte seine Spots reinbringen. Aber ja, du hast schon recht, also mit eines der schwächeren Matches, also von denen zumindest, die man als volle Matches dann halt werten kann. Ja, so ein solides Mid-Card-Match, aber ich glaube gerade von der Platzierung her nach dieser Battle Rumble und dem flotten Asumise Fire Reed Match war das dann richtig positioniert, meiner Meinung nach, bevor es dann halt wild wurde danach.
Ja, das wird es auf jeden Fall, weil du hast ja gerade schon gesagt, die richtigen Matches, das, was danach kam, war kein richtiges Match.
Ja, du kannst es halt nicht als Match werten, auch es hat ja auch eine Matchzeit von 3 Minuten nur. Overall war es dann wahrscheinlich sowas irgendwie mit 10, 12, 15 Minuten sowas um den Dreh, das Ganze dann, der ganze Angle, sage ich mal, das Segment.
Ja.
Ne? Denn ja, es kam das mit einem Match, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe im Vorfeld. Und zwar Harley Cameron gegen Amira. Wow. Also, ich meine, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass wir hier halt kein vernünftiges Wrestling-Match gekriegt haben, weil also wer von einem Amira gegen Harley Cameron-Match jetzt irgendwie ein wrestlerisches Meisterwerk erwartet, keine Ahnung, ne?
War halt Musical, ne?
es war ein Musical. Ich finde auch, man kann das gar nicht so gut, so krass beschreiben, finde ich.
Nee.
Man muss das einfach gucken, man muss sich darauf einlassen. Also, wenn sowas nicht nur so Comedy und so, Musical und sowas halt im Wrestling und sowas vereinigt ist, dann hast du damit keinen Spaß, ne? Dann findest du das auch nicht geil, ne? Muss man ja auch ganz klar so sagen. Also das ist schon, man muss das mögen, man muss offen sein für sowas, ne?
Richtig.
Aber ich glaube, wenn man da offen für ist, wenn man sich darauf einlässt, dann kannst du da ganz viel Spaß mit haben. Den hatte ich nämlich auf jeden Fall.
Ich auch. Ich kann auch als Bonus, wenn die Leute sich das angucken, weil du hast schon recht, das muss man sich angucken, das kann man schwer beschreiben. Mhm. Als Bonus möchte ich dazu aber nochmal das vorschlagen, was Amira dann noch zusammen mit Anita Vaughn und Sapphire Reed gemacht hat. Der hat ja dann quasi nochmal auf YouTube so eine Encore-Version davon quasi veröffentlicht. Ja. Dazu muss man sagen, ich glaube, ich habe das auch schon mal angemerkt, aber viele wissen das gar nicht. Amira ist die Cousine von Anita.
Ja, genau, stimmt.
Genau, und dadurch kommt der Zusammenhang, falls Leute sich jetzt fragen, was hängen die zusammen ab? Ja, es ist die Cousine von Anita.
Ja, und, weil Anita den, kommt ja auch aus Irland, die kommt ja nicht aus England selber, die wohnt in
Nordirland. Genau. Und ja, da singt Amira halt nochmal das Lied, was sie auch hier gesungen hat, und Sapphire spielt Gitarre und Anita macht, ich nenne das mal, Backup Vocals.
Ja, genau, es stimmt.
Das war auch sehr witzig. Und wer dann noch mal ein bisschen lachen will, guckt sich das Making-of-Video davon an, beziehungsweise dass die Sachen, die schief gegangen sind, weil irgendwie, als sie das gemacht haben, nach 3 Sekunden hat Sapphire aus Versehen Anita erstmal die Gitarre ins Gesicht gehauen. Also das war auch sehr witzig.
Dann also, ja, auch das Ganze, also ne, dazu ist ja auch noch, die können ja beide wirklich gut singen, also Harley Cameron, die ist ja ausgebildete Sängerin, ne? Amira kann aber auch gut singen, ne?
Also ich bin ja nicht jetzt so der Musikexperte, aber ich merke schon, wenn Leute Ton treffen, also das merke ich schon.
Ja, absolut, ne? Ich finde ja auch, also auch gerade Harley Cameron, die hat ja auch eine gute Stimme zum Singen, finde ich, ne? Amira durchaus auch, und du hast halt auch vor allem gemerkt, das hat ja Amira dann auch im Nachhinein gesagt, du hast halt schon gemerkt, wie viel krass viel Arbeit und Vorbereitung und sowas da halt reingesteckt worden ist. Ne? Und,
mich hat das halt erinnert, wir hatten bei uns an der Schule früher immer gegen, was so, März oder so, immer so ein Schulmusical. Und das war relativ professionell. Also das haben Leute inszeniert, die wirklich auch vom Theater waren und die dann teilweise Verbindungen hatten zu Lehrern bei uns an der Schule. Und ich habe dann immer die ganzen Proben und so mitbekommen, und daran hat mich das halt sehr erinnert.
Ja, absolut.
Das war also absolut positiv, weil es war bei uns tatsächlich ein sehr hohes Niveau. Dieses Schulmusical war dann irgendwann so beliebt, dass das dann sogar andernorts aufgeführt wurde. Also dass dann im Theater in Oberhausen das dann aufgeführt wurde quasi, weil da Leute auf aufmerksam wurden. Und so eine hohe Qualität hatte das ja auch, finde ich.
Ja, das hast du auch gehört. Ich meine, das ist ja auch das, was du meinst, so ein bisschen, was kennt man da so aus amerikanischen Teenager-Filmen, sage ich mal, wo es auch dann irgendwie so Folgen oder sowas gibt oder so Szenen gibt, wo die irgendwelche krassen großen Schulaufführungen oder sowas, so Schulmusicals und sowas halt machen. Das stimmt, die Parallele sehe ich auf jeden Fall. Vor allem, weil dann ja auch viele Leute so noch auf die Bühne kamen und sowas halt. Ja. Also hast du schon gemerkt, das war jetzt nicht einfach mal so, wir besprechen das jetzt mal, da wird ein bisschen gesungen und fertig. Ne? Also beide haben ja auch ein sehr gutes komödisches Talent einfach. Also ja, man muss sich angucken, das macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn man das jetzt so Play-by-Play hier runterrasselt, weil du kannst es gar nicht so wiedergeben. Und wenn man das erzählt, kommt das auch gar nicht so rüber, wie toll das einfach war. Aber ich fand das schön, ich fand das spaßig. Also ne, die 17,5 Sterne, die da gesagt worden sind, die sind auf jeden Fall gerecht. Ich fand es schon ziemlich geil.
Ich fand es auch sehr unterhaltsam.
Sehr gut. Ja, aber dann muss man natürlich auch nochmal wieder ein bisschen catchen, ne? Dann stand, war Titel mit auf dem Spiel. Du hast eben schon gesagt, das war so ein bisschen die verbotene Tür hier bei der Show. Hat das Match ja auch ganz klar gezeigt, denn es stand der AW-TBS-Title auf dem Spiel. Die Championesse Willow Nightingale, also das Match stand ja schon vorher fest, aber wurde dann im Nachhinein, kurzfristig wurde es sogar dann noch als TBS-Title-Match ankündigt. Das ist natürlich cool, auch gerade für Nina Samuels ist das eine coole Sache natürlich. Ja, Willow Nightingale gegen Nina Samuels. Sebastian, dann fang doch mal gerne an. Wie fandest du das Match?
Also, wrestlerisch war es jetzt nicht bei den Top-Matches. Die Erwartung hatte ich aber auch nicht. Weil das natürlich ein Match ist, was klar über die Charaktere kommt.
Absolut.
Und als solches hat das auch funktioniert, weil Nina Samuels ist wirklich stark als Heel und Willow Nightingale ist halt ein sehr natürliches Face.
Ja.
Und man muss allerdings sagen, Nina Samuels, die hat ja auch Abby Cartwright dabei. Ich finde, bei ihr die Heel-Shenanigans sind aber nicht so, dass sie irgendwie das Match komplett zerfahren machen.
Nee, das ist nicht so, dass da irgendwie eine Shenanigans nach der anderen. Und vor allem, was ich auch mal wichtig finde, sie kann halt auch ohne das gewinnen. Das ist auch für mich, also so, weil ich finde halt Heels schlimm, die dann halt nur durch so einen Kram gewinnen können und die gewinnen halt keine Matches clean. Und das finde ich dann immer ärgerlich.
Ja, ich würde auch sagen, Nina Samuels ist, obwohl sie aus England kommt und gerade mal 37 Jahre alt ist, sie hat teilweise so Anleihen an so klassische Heels, so aus den Territory Days. Wo das ja auch teilweise so war, dass sie nicht so dieses schicken Schild und alles overbooking, sondern dass das halt auch coole Heels waren, die trotzdem auch Matches gewinnen konnten.
Und? Und was ich auch, was ich finde, was du sehr bei ihr merkst, weil es gibt ja eine verrückte Verbindung, die wissen ja gar nicht so viele. Quasi, also, oder es gibt einen Verbindungspunkt, den zum Beispiel du und Nina Samuels haben.
Ja.
Und zwar, das ist Darren Bengtson, weil Darren Bengtson, der wurde ja auch teilweise in England trainiert, der wird ja auch immer angekündigt, ne, from Waterloo, Iowa, war ja London in England, oder made in London in England, weil er ja seine Schauspieler...
Genau, es ist ja sogar noch verrückter, Darren Bengtson hat in England begonnen,
genau.
Und er hat ja sogar mit dem Wrestling begonnen, das wissen ja viele nicht, weil er Schauspieler war, er wurde ja quasi klassisch ausgebildet, also Shakespeare gespielt und sowas. Und der Agent halt gesagt hat, ja, es wäre gut, wenn du noch so ein paar andere Sachen, ne? Also Leute, die sich schon mal ein bisschen mit Schauspiel beschäftigt haben, wissen ja, dass es immer für Schauspieler ganz gut ist, wenn die noch so ein paar andere, ich sag jetzt mal, Fähigkeitsbereiche mit auf ihrer Visitenkarte stehen haben. Viele gehen dann so in Richtung Stuntman oder solche Geschichten. Und bei ihm war es dann halt das Wrestling, das er erwählt hat. Und dafür hat er sich dann die London School of Lucha Libre ausgesucht. Und da war die Trainerin, da waren die Trainer verschiedene Personen, aber unter anderem auch Nina Samuels.
Genau, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du merkst aber auch bei Nina Samuels diese Verbindung, du merkst halt, dass sie zum Beispiel auch so aus dem Theater und sowas kommt, ja, aus dem Schauspiel total. Und sowas, finde ich, bei der Art, wie die halt ihren Charakter darstellt, wie die halt worked und sowas, wie die agiert, merkt man das halt super. Und aber deswegen ist sie auch ein guter Kontrast einfach zu diesem Happy-Go-Babyface, das Willow einfach ist. Deswegen ist das auch so ein super gutes Matchup einfach. Also das ist von der Art und Weise, von wie man es angesetzt hat, finde ich, ist das ein vergleichbares Matchup, also von den Kontrasten her, wie das Harley gegen Amira ist, nur halt natürlich auf einer anderen Ebene.
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, das hat bei Cage Match 7,29 Punkte, das finde ich absolut gerechtfertigt. Ich habe 7 Punkte gegeben.
Ja, finde ich auch gerechtfertigt. Ich fand das auch echt gut. Also so ein klassisches auch fast schon Babyface gegen Heel-Match halt, ne? Dann natürlich auch, ich find's immer lustig, wo du diese Shenanigans gemacht hast. Es ist ja so ein Running-Gag, quasi, dass Abby Catwright für Nina Samuels eingreifen will, aber das quasi immer dann gegen Nina Samuels quasi dann immer genutzt wird. Halt, das ist quasi immer vermasselt, die Eingriffe und sowas halt. Und dann ist am Ende Nina Samuels immer die Blöde. Oder dann war halt, sie hat eingegriffen, sie war in der Submission von Willow und sie konnte dann die Submission in Pin machen, aber der Referee konnte den Pin dann halt nicht zählen, weil Abby halt den Referee abgelenkt hat und deswegen war es dann halt quasi als Nachteil für Dina Samuels am Ende.
Ja.
So, das war's. Also wahrscheinlich wird da irgendwann mal ein Match zwischen denen gegeneinander kommen, aber man spielt das ganz gut, aber es ist halt auch nicht zu drüber.
Nee.
Aber es funktioniert halt dann irgendwie so, finde ich halt. Und irgendwann snappt dann vielleicht Nina Samuels und sagt, ja, keinen Bock drauf. Sowas halt.
Genau.
So, dann gehen wir vom einen Titelmatch ins andere Titelmatch und wieder ist es eine andere Liga. Und zwar New Japan Pro, da wo AEW ist, da muss natürlich auch New Japan Pro Wrestling sein. Und zwar der Strong Women's Title stand auf dem Spiel von Shuri. Sie verteidigt den, sie ist ja IWGP Women's und Strong Women's Champion, aber es stand nur der Strong Title auf dem Spiel. Und sie verteidigt den Titel gegen Alex Windsor. Ja, ich würde schon sagen, wrestlerisch Match of the Night, oder?
Auch insgesamt würde ich sagen. Also, es ist auch das andere Match, das ist sehr emotional und das sehe ich auch, ne, ich muss auch sagen, ich habe dem Match hier 9 Punkte gegeben und dem anderen Match auch aus anderen Gründen. Aber ich kann auch verstehen, warum das andere Match noch ein bisschen höher bewertet ist. Muss aber trotzdem sagen, das hier war halt wrestlerisch wirklich, ne? Das sind zwei der besten Wrestlerinnen der Welt und das hat man halt auch gesehen.
Ja, absolut. Also, das hast du ja schon echt gemerkt. Also, Shuri auch eine der besten Wrestlerinnen Japans, Top-Wrestlerin in Stardom. Alex Windsor ist meiner Meinung nach immer noch die beste Wrestlerin Europas. Oder eine der besten auf jeden Fall. Also, die ist fantastisch. Und dann sogar hier überraschend, wie fand ich zumindest, einen Titelwechsel.
Obwohl, wenn du es machst, dann machst du es hier. Das ist natürlich super, ne? Weil Alex Windsor
macht
ja
schon irgendwie Sinn, das stimmt.
Nicht nur Titel ist so. Sondern halt auch eine ganz große Vergangenheit mit Ifat und deswegen.
Ja, also Sinn macht's auf jeden Fall schon. Mal gucken, wie viel man jetzt macht. Der Strong-Titel ist ja jetzt auch nicht so, ja, ich sag mal, nicht so ganz relevant, ne? Also ist immer so ein bisschen egal, wer den hält, aber von daher ist es ja auch cool, dass den Alex Windsor dann gewonnen hat. Aber ich fand es auch ein richtig starkes Match, ne? Mit viel Striking, Submission Work und so. Die funktionieren halt auch gut miteinander, die zwei. Das hast du hier halt auch super gemerkt, finde ich.
Absolut. Und ich fand auch 16 Minuten dafür noch völlig in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das dauert jetzt aber lange. Das war, finde ich, für so eine Art von Match ist das angemessen.
Ja, absolut. Es war ja schon so ein bisschen, ne, es gab ja auch so ein kleines Hype-Video, ne, man hat ja schon so, es gab schon so ein bisschen Geschichte, weil es schon mal bei Eve das Match zwischen den beiden gab jetzt so ein bisschen das Rematch und sowas, dass man so gut, also es hat sich halt wichtig angefühlt, ne?
Ja.
Ja, und hier bei Cage hat es auch 8,10 Punkte, finde ich auch absolut fair.
Das ist sogar ein bisschen wenig, ich habe 9 Punkte gegeben.
Hast du 9 Punkte? Ja, absolut, also kann man mitgehen, auf jeden Fall. Nee, sehr gutes Ding, also auch auf jeden Fall auch von mir aus das Match of the Night. So, dann gab es mal ein EVE-Title-Match, beziehungsweise dann gab es nur noch EVE-Title-Matches. Die drei EVE-Titel standen dann nacheinander auf dem Spiel. Fangen wir an mit den Tag-Team-Titles. Die Championessen Lally, also Holly Barlow und Lana Austin. Sie trafen auf Jessica Troy und Charlie Evans. Hier auch wilde Hintergrundgeschichte. Also erstmal natürlich auch crazy. Charlie Evans und Jessica Troy haben 2 Tage zuvor in Australien als Steel-Catch-Match gegeneinander gerestelt, sind dann quasi direkt straight in den Flieger gehüpft und rüber. Man muss natürlich sagen, klar, die Zeitverschiebung hat ihnen natürlich ein bisschen geholfen, weil sie ja quasi in der Zeit zurückgeflogen sind, weil Australien
umgekehrt wäre noch schwieriger geworden.
Ja, wär schon schwieriger, aber sie hatten ja Probleme zum Beispiel, weil ja. Normale Flüge von Australien aus würden halt über den Middle East dann gehen. Und das geht ja im Moment. Nicht. Genau, das geht ja im Moment aktuell nicht, wegen Dingen, die da halt passieren. Oder von Leuten, die da halt hin sind. Ja. Das heißt, ne, diese übliche Strecke geht halt nicht. Das heißt, das ist total Irrsinn. Die sind von Australien nach Dallas geflogen.
Ja.
Die hatten da, glaube ich, einen 6-Stunden Overlay. Und sind dann von Dallas nach London geflogen. Die sind 30 Stunden unterwegs gewesen, beide.
Ich glaube sogar mehr am Ende.
Ja, am Ende waren es, glaube ich, also Charlie Evans hatte 30 Stunden gespielt, vielleicht war es auch abgerundet okay. Oder sowas halt. Ja. Aber auf jeden Fall, ne, also über einen Tag auf jeden Fall. Also sogar mehr als anderthalb dann. Ja. Die sind 2 Stunden vor Showbeginn sind die gelandet, 2 Stunden vor Doors sind die gelandet. Und ich glaube, eine Stunde vor ihrem Match sind die in der Halle gewesen.
Ja, ist schon Wahnsinn.
Alter, ne? Also, und dann haben die noch, also meiner Meinung nach, ziemlich gutes Match geliefert, weil ich fand das als Tag-Team-Match echt gut. Du hast halt auch gemerkt, es war ja auch irgendwie so die Story, ne? Weil die werden ja auch angekündigt, Lally hier als, ne, Lana Austin hier, very, 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 ne, und so weiter. Best Friend, also es waren so ein bisschen die beiden Best Friends gegeneinander, also die Best Friends Teams, Best Friend Teams hintereinander, ja, gegeneinander, ja. Ja, diesen ganzen Jetlag, die Reiseschatzpatzen, hast du nicht so gemerkt, wie ich finde. Ich finde, die haben noch ein ziemlich gutes Match daraus gerissen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich mag ja auch, ne, oder wir alle gucken ja hier bei uns im Catch-Club, wir gucken ja sehr gerne PWA. Das heißt, wir sind mit Charlie Evans und mit Jessica Troy natürlich sehr vertraut. Bin auch großer Fan. Ich finde immer noch, Charlie Evans ist eine der unterbewertesten Wrestlerinnen überhaupt. Ja. Jessica Troy auch, ne? Also das war ihr Europa-Debüt. Das ist ihr allererstes Match in Europa gewesen. Hätte man gar nicht so gedacht, aber ich hab's im Vorfeld nochmal nachguckt, ist es tatsächlich so, also schon verrückt, was ich auch sehr schade finde, weil, ne, mehr Leute sollten Jessica Troy booken, die Frau ist fantastisch, gut, ne, meine, die Isolierung aus Australien und sowas, das haben wir alle schon mal angesprochen, ist natürlich immer alles nicht so einfach, leider, aber auch cool mochte ich so dieses Gear-Theme, was die hatten, so mit Fire and Ice, hat sehr gut gepasst, finde ich, von den beiden, nee, aber ich fand das ein echt gutes Match. Das hat Spaß gemacht, viel hin und her auch so ein bisschen. Mochte den Spot, wo, ich glaube, Lana Austin und Charlie Evans die Gegnerin in Submissions haben und dann haben sie sich so ein bisschen da rausgeprügelt und so quasi, also erst die beiden Submission-Ausführenden sich so geprügelt, dann haben sie das gedreht, dann haben sich die in den Boston Crabs waren, auf den Boden so ein bisschen gehauen und sowas. Nee, ich fand das ziemlich gut. Wie fandst du's denn?
Ich muss halt wirklich sagen, ich glaube, an der Seite von Holly Barlow, das ist, glaube ich, die beste Lana Austin, die wir jemals gesehen haben.
Ja.
Also das kann man wirklich so sagen. Also sie hat mir noch nie so viel Spaß gemacht wie in diesem Tag-Team. Und dann ist das natürlich mit dem gegnerischen Team auch eine gute Kombination. Das war echt ein mehr als anständiges Match. 6,65. Das finde ich fair, vielleicht so knapp 7 Punkte. Ich habe so 7 gegeben. Aber so 6, so aufgerundet vielleicht. Ja, das ist in Ordnung. Also, und gerade wenn man dann die Umstände noch sieht, ne, ist das dann natürlich schon der Wahnsinn, weil man sagen muss, klar, es war auch im Vorhinein schon anzunehmen, dass das anstrengend werden würde, aber du hast gerade schon die geopolitische Lage angesprochen, die man natürlich nicht hätte prophezeien können. Ja. Und da muss man natürlich einfach sagen, ja, das hat es dann nochmal besonders schwer gemacht. Und das hat es halt noch knapper gemacht. Deswegen gut, dass es überhaupt noch geklappt hat. Und ja, finde ich aber gut, dass sie hier natürlich verteidigt haben. Ist ein Eck, der ja auch gerne noch ein bisschen weitergehen kann, weil er, wie gesagt, auch beiden echt gut tut. Und insofern... Ja,
funktioniert auf jeden Fall, definitiv. Und dann gab's danach auch noch mal so einen kleinen emotionalen Moment, wo dann Lana Austin wirklich dann zugegeben hat, dass Holly Barlow ihre beste Freundin ist.
Ja.
Da war auch bisschen Pipi in den Augen bei Holly Barlow und so. War irgendwie dann doch so ein schöner Abschlussmoment. So, weil auch wenn man denken könnte irgendwie, dass es so klare Heels vielleicht sind, aber irgendwie, eigentlich sind sie das ja nicht.
Nee.
Und von daher, nee, ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Und ja, dann von Charlie Evans ging es dann zu Charlie. Und also nicht irgendeine Charlie, sondern das ist die ehemalige Dakota Kai. Hat genau. Nach über einem Jahr ihr erstes Wrestling-Match wieder bestritten. Ja, fast sogar. Also, naja, nicht ganz ein Jahr, aber ihr letztes Match hatte sie am 24.3.25 und jetzt am 8.3. dann halt, ja, ne, wenn man nur von den Monaten ausgeht, dann auf jeden Fall ein Jahr ohne Wrestling. Also auf die paar Tage kommt es ja dann jetzt auch nicht an, ne? Genau. Und sie hat herausgefordert, um den EVE International Title, die Championess auch von AEW, Chris Statlander. Ja, wie fandest du das Match denn, Sebastian?
Ich fand, es gab noch drei Matches, die ich besser fand. Ja. Aber wenn man jetzt natürlich, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass du hast richtigerweise gesagt, es war das Comeback-Match von der früheren Dakota Kai. Ja. Und dafür war das schon echt gut. Ich glaube, man hat hier auch echt einen Gefallen getan, dass das nur 12 Minuten ging. Weil dadurch hast du wahrscheinlich noch vorhandene Konditionsschwächen auch wirklich nicht gesehen. Also das, was sie gemacht hat, sah alles sehr gut aus. Und ich muss mir ehrlich sagen, ich war mir hier nicht sicher, ob Chris Statlander dann den Titel behält. Weil man ja auch ehrlicherweise sagen muss, das sind ja beides Wrestlerinnen, die sowieso dahin reisen müssen. Chris Statlander ist AEW-Wrestlerin, deswegen es würde jetzt wahrscheinlich nicht so viel schwieriger sein, Charlie den Titel zu geben und die dann wieder einzufliegen. Ich fand das Match eigentlich relativ offen und das hat das Match mir auch ganz gut gespiegelt, dass es offen war. Und ja, Statlander war die Favoritin, aber jetzt, ich wäre jetzt nicht geschockt gewesen, wenn hier der Titel gewechselt wäre.
Nee, hätte ich auch sehen können, zumal ja auch dann vom Namen her halt eine Charlie durchaus, ich sag mal, okay wäre, wenn sie halt die AW-Wrestlerin besiegt hätte. Also das wäre dann so vom Standing her hätte das auf jeden Fall gepasst. Nee, hätte ich auch nicht ausgeschlossen gefühlt. Dafür ist ja auch der EVE International Teil so ein bisschen da. Der wird auch mal im Ausland oder sowas verteidigt. Also das hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Hätte ich auch okay gefunden. Also warum nicht? Wäre vielleicht sogar besser, wenn sowas nicht von so einer gesignten Wrestlerin halt ist. Auch wenn ich Chris Statlander sehr, sehr gerne mag. Aber ungesignte Wrestler macht es natürlich immer ein bisschen einfacher.
Das stimmt, wobei ich das Gefühl habe, wie drücke ich das jetzt aus? Ich glaube, bei EVE spielt das teilweise weniger eine Rolle.
Ja, absolut.
Weil da die richtigen Leute Einfluss haben, die vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen Narrenfreiheit haben, aber wenn Will Ospreay sagt, das geht klar, dann geht das klar für Tony Khan.
Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenn du jemanden hast, der da wie Will Ospreay, der da irgendwie bei EVE sehr stark mit involviert ist, dann macht es das schon einfacher, als wenn du so eine lokale Liga vielleicht aus Davenport, Iowa bist oder so, ne?
Seien wir ehrlich, das sieht man ja auch andernorts. Wir haben ja auch letztes Mal kurz drüber geredet, kleiner Exkurs, ne? Jemand, die auch jetzt bald auch wieder für EVE antritt, ist ja Billy Starks. Ich glaube, für die nächste Show ist sie angekündigt. Und Billy Starks hat ja letztes quasi mit ihrer Mutter zusammen Girlfight Wrestling übernommen und haben dann quasi so eine Relaunch-Show gemacht. Und da muss man sagen, ja, ne, waren ja auch viele lokale Talente und so auf der Card, war in ihrem Heimatort in New Albany. Das ist der Nachbarort von Louisville, aber auf der anderen Seite der Grenze, also ist schon Indiana. Und ich sag mal so, normalerweise wäre bei so einer Show natürlich auch nicht unbedingt eine Athena, ne? Das sind natürlich dann Leute, die sind da, weil Billy Starks hat den Kontakt hat. Und das ist hier ähnlich. Ich denke auch diese Möglichkeit, auch der Zusammenarbeit mit New Japan und Stardom und so, das kommt halt auch viel über diese Connections. Ja. Und das ist ja auch gut, wenn das dann so eingesetzt wird.
Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also wenn du die Verbindung hast, warum sollte man sie nicht nutzen? Ne?
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das möchte ich auch mal hier positiv, auch wenn ich jetzt kein AEW gucke, man merkt schon, dass bei AEW auch da ein Stück weit mehr den Wünschen der Wrestlerinnen und Wrestler manchmal entsprochen wird. Und ja, dass man da auch durchaus kooperativ ist, auch im Sinne, ne, wir haben das jetzt beim Karat gesehen, da waren ganz viele lange der Meinung, ja, Arrest kommt nicht. Doch, Arrest ist gekommen. So, ich glaube, da ist auch ganz viel, natürlich ist AEW die Priorität, aber wenn die jetzt die Person nicht unbedingt brauchen für ein Taping oder so, ist so nicht dieses, ja, wir lassen den aber nicht gehen, einfach aus Prinzip. Sondern ja, ich glaube, genau, das ist eher so, ja, ne, das hier ist, wo du deinen Vertrag unterschrieben hast, wir sind da eine Priorität, aber wenn sich das einrichten lässt und wir sowieso gerade nichts anderes mit dir vorhaben, ja klar, dann kannst du da auch hingehen. Und das finde ich auch absolut in Ordnung.
Ja, absolut. Ich meine, es hilft auch sicherlich, dass Tony Khan sowieso ein krasser Wrestling-Nerd ist, ne, und sowas. Der sagt wahrscheinlich zu allem Ja und Amen. Also von daher, es ist ja jetzt auch nicht so, auch wenn du Chris Statlander Champion ist, aber ich sehe das primär halt auch immer so. Chris Statlander hat jetzt hier nicht den International Title, weil sie eine AEW-Wrestlerin ist, sondern Chris Statlander hat den International Title, weil sie halt eine fantastische Wrestlerin ist. Fertig halt, ne?
Ja.
Und sie läuft jetzt hier nicht irgendwie rum mit dem World-Title, den sie 600 Tage hält und zweimal verteidigt hat oder sowas, was es ja auch schon alles gab, ne? Also,
es ist nicht so krass in den Vordergrund gespielt, das stimmt.
Genau. Und von daher finde ich das halt auch okay. Und wie gesagt, Chris Statlander ist halt awesome. Ich fand das Match auch gut, das hat irgendwie gut harmoniert. Auch Charlie hat gut, ganz gut gezeigt, ne, doch gar nicht so viel verlernt jetzt in dem einen Jahr Absatz, ne? Auszeit so, ne, hat auch einen Bailey-to-Bailey zum Beispiel gezeigt und sowas. Ich fand die Schlussphase vielleicht so ein klein bisschen drüber, wo es dann irgendwie so 4 Tombstones oder sowas gab von Chris Statlander. Da hätte vielleicht auch ein Finisher oder sowas gereicht. Ja, aber gut geschenkt. Overall fand ich das auch ganz gut. Bin mal gespannt, wo wir jetzt dann Charlie dann noch so sehen. Ob die vielleicht auch relativ schnell gesigned wird oder ob sie halt dann ein bisschen Indie macht oder sowas oder was genau die dann da halt so macht. Mal gucken.
Ja. Ich denke, die könnte auch Indie machen. Die würde da auch ganz gute Booking-Preise sicherlich erzielen. Aber mal schauen, was sie macht. Ich denke, sie wird da mehrere Optionen haben. Und auch bei der denke ich irgendwie immer, die wäre schon älter. Ich weiß auch nicht. Die ist ja auch schon irgendwie fast 20 Jahre, glaube ich, im Wrestling. Die ist aber auch erst 37.
Also. Die ist 37, 88er Jahrgang und die wrestelt seit 2007. Also die hat nächstes Jahr 20 Jahre. Also,
Der Punkt ist ja bei ihr, was auch viele gar nicht so wissen, die war ja so, was war es, 2012, 2013 war die auch schon bei Shimmer, ne?
Ja, auch sehr jung schon in den USA, weil sie ist ja Neuseeländerin eigentlich, ne? Also, das ist auch so eine Wrestlerin, es gibt so Wrestler, irgendwie, auch wenn nicht so präsent, aber es gibt so Wrestler, die verfolge ich oder die verfolgen mich so ein bisschen mein ganzes Wrestling gucken irgendwie auch schon. Auch so, also sie nicht so ganz präsent, aber so eher so nebenbei. Aber die war irgendwie, also seit ich Wrestling gucke, war die so immer irgendwie da, in was für Rollen auch immer halten. Also die kam ja auch.
Das ist das Nicole Matthews-Syndrom.
Ja, also irgendwie ja schon, weil sie sind war ja auch immer irgendwie
da.
Ja, da stimmt ja, wenn du guckst, also Nicole Matthews, die sind ja sogar ein ähnliches Alter. Also
Nicole Matthews ist sogar auch noch älter.
Ja, die ist sogar noch älter, die ist ja auch Ende 3. Ist schon 40? Nein, ne? Die ist
Klappt dran, glaube ich.
Also Ende 30 auf jeden Fall. Die wrestelt ja auch schon seit 20 Jahren plus, ne? Also ist auch, und die habe ich auch schon ganz am Anfang, als ich Indie Wrestling gucke, bei Shimmer und sowas halt, Madison Eagles und sowas halt, der ganze Kram. Ne? Also ja, die war halt auch immer da.
Ende der 2000er war die schon bei Shimmer. Die war 2007 war die schon bei Shimmer.
Ja, das musst du ja mal reinziehen. Fast 20 Jahre ja schon, ne? Ja, Shimmer. Aber Shimmer ist ja auch schon, ich glaube, die hatten dieses Jahr 20- oder 25-Jähriges, glaube ich. Ne, 20-Jähriges müsste es gewesen sein. Ich glaube, Anfang des Jahres.
20-Jährige, glaube ich, letztes Jahr.
Oder letztes Jahr halt. Ja, das ist schon crazy halt, ne?
Die letzte Show war 21. Das war ja bei, beziehungsweise, eigentlich war die letzte Show bei diesem nachgeholten Collective in Indianapolis, da 2020 im Oktober. Und dann haben sie aber danach nochmal 2 Shows gemacht. Das war, glaube ich, dann so ein Jahr später, im Oktober 21. Ja. Und seitdem kam halt nichts mehr.
Ja, stimmt. Ja, die ist ja auch ist quasi auch beendet, die Liga. Das hat ja, glaube ich, Dave Prazer genau. auch gesagt. Der ist ja auch viel mit GCW jetzt dann halt beschäftigt. Ist ja auch okay. Ich sag mal, Schimmer war für die Zeit halt wichtig, aber es gibt ja mittlerweile auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es sie geben würde, aber es gibt ja, ich sag mal, mittlerweile mehrere, also es gibt genug Ersatz, das wollte ich damit sagen halt, so dass es nicht so ganz schlimm ist, dass es Schimmer nicht mehr gibt.
Das ist richtig.
Auch wenn natürlich, ne, mehr Romans kommen, ist natürlich immer gut. Ne? Aber ich finde auch gerade, Eve ist auch so ein bisschen so ein, auch wenn es natürlich eine andere Region ist oder auch ein anderer Kontinent ist, aber es ist so vom Vibe her ist es ein bisschen ähnlich von Schimmer, zumindest das, was es so, so nach außen darstellen soll, ne, weißt du, dieses Emanzipation im Vordergrund und sowas halt, sehe ich da schon irgendwie eine gewisse Art von Parallelen.
Ja, auch ähnlich jetzt, ne, liebe Grüße an der Stelle auch an den Marcel und die Jenny, ähnlich natürlich jetzt in einem kleineren Rahmen mit Fury. Da muss man natürlich, ich sag jetzt mal, anders anfangen und vielleicht auch erstmal noch andere Grundsteine legen, weil es das ja auch vorher so in Deutschland nicht gab. Aber das ist ja auch so ein bisschen in dem Geist von Eve und auch in dem Geist von Schimmer.
Absolut, absolut. Aber gut, ein Match haben wir noch, Sebastian.
Ja.
Das und war zwar den großen, genau, das war wirklich ein Erlebnis, den großen Main Event, nämlich die Championesse Rio verteidigt gegen die Gewinnerin des She-Ones, also das neue Ace of Eve, Session Moth, Martina. Also das Match war lang, aber es hat sich für mich nicht so lang angefühlt, weil halt sehr viel passiert ist, weil es sehr viel passiert ist, finde ich. Also so diese 33 Minuten oder 30 Minuten 48, die habe ich nicht so krass gespürt, weil es hat wirklich die ganze Zeit viel passiert. Also ich mochte den Anfang nicht so sehr, weil ich mag das immer nicht, wenn ein Match quasi nicht als Hardcore-Match oder nur die Q-Match oder was auch immer angekündigt ist. Und dann fängt man da an mit irgendwie, mit so, keine Ahnung, Table-Spots und sowas halt und Thumbtacks und sowas halt. Aber.
Ich meine, es war schon klar, dass das passieren würde, aber dann kann man es halt auch so ankündigen, ne?
Ja, das stimmt, aber ich finde, es hat dann doch irgendwie gepasst. Und dann noch mal total. Weil es halt, das hat dafür gesorgt, dass du noch mehr hinter diesem Babyface Martina stehst halt, ne? Mhm. Und ich hätte auch nicht mal gedacht, dass ich das mal sage, aber dann irgendwie Martina als eine krasse Babyface-Performance, also die war schon hier ganz gut, finde ich. Muss man sagen.
Ja, hat sie einfach wahnsinnig entwickelt, muss man wirklich sagen, ne?
Absolut, also von der, ich mochte die ja auch anfangs gar nicht, ne? Weil ich das ja ganz, weil ich ja irgendwie diesen Stick so ganz schlimm fand, so mit diesem, die hat ja auch kaum gerestelt halt, ne? So dann irgendwie immer noch ein bisschen rumgetanzt, dann zwei Bumps genommen, Bier getrunken und sowas, und dann war fertig, also. Aber ich finde das. ja, genau. Aber ich finde, das hat sich einfach so krass davon entwickelt, einfach. Also so, super. Und ich finde die mittlerweile auch echt gut. Die ist auch gut in Shape, ist die mittlerweile halt, ne? Die ist auch eine gute Wrestlerin einfach geworden, wrestlerisch einfach. Und ich mochte halt hier, es gab hier dann auch ein Hype-Video. Also erstmal wurde es dann krass hart in dem Hype-Video, weil es gab ja hat man diese Promo von Martina gezeigt. Wo sie quasi schon so war, ja, ich bin halt fertig, ich gebe auf irgendwie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Und dann halt so eine Millie McKinsey auf einmal rauskam, ne, für die sich wissen, Millie McKinsey ist ja im Moment gesundheitlich, ist sie halt raus, also sie ist nicht offiziell retired, aber sie kann im Moment halt gesundheitlich nicht wrestlen, weil die hat ein Problem. Genau, die hat eine Leberkrankheit und auf kurz oder lang, glaube ich sogar, braucht sie eine neue Leber.
Richtig.
Ja, und dann wurde es irgendwie auf einmal so krass emotional, wo ich dachte so, wow, so von jetzt auf gleich, wo dann halt auch eine McKinsey eine Promo gegen sie hält, so ein bisschen anfallen, meint so, du kannst dich aufgeben, ne, du musst weitermachen, ich sitze hier, ich stehe hier, ich kann nicht weitermachen, ich muss zugucken, wie ich sterbe. Und war so, wow, ne, also. Ja, das war wirklich hart, auch wenn man eine Millie McKinsey kennt, ne? Ich meine, die ist ja jetzt auch nicht krass alt, also die ist noch keine 30, glaube ich, ne?
Nee, die ist Jahrgang 2000.
Ja, ne, also, das war schon hart, als du das so gedacht. Also klar, das war natürlich ein Storymittel, ne? Aber da musste ich kurz schlucken, ne? Da war so, ja, wow, Fall. Ne? Also, aber krass erzählt, also in dem Kontext von dieser Story macht es halt natürlich absolut Sinn, dass es so gemacht wird, ne? Also,
ja, und vor dem Hintergrund war das dann auch okay, dass das Match so hart war, wie es war, weil es halt super emotional erzählt wurde.
Absolut, ne? Du kannst ja gerne mal einsteigen, wie du es fandest.
Ja, es war halt wirklich, man muss halt wirklich sagen, es war halt Cinema, ne?
Ja.
Das war wirklich ein Sports Entertainment Match, das kann man nicht anders sagen. Es ist halt krass, Session Moss Martina in so einem Match zu sehen, dass sie auch sowas in der Länge und so worken kann. Weil wie du schon sagst, ich weiß, kann mich noch sehr gut erinnern, das zweite Karat, ne, ich habe ja am Anfang immer nur Einzelshows mitgenommen beim Karat, bis dann ich dann 2020 angefangen habe, dann die ganzen Shows mitzunehmen. Und mein erstes Karat war ja 2017, Tag 2. Und das zweite Mal, wo ich vom Karat war, war 2018, Tag 2. Ne? Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ne, legendärer Match dieses Matches als We Were Dance, das war ja da Main Event. Aber, ich weiß, du erinnerst dich da noch an, ich weiß nicht, ob andere sich da noch erinnern. Ja. Da wurde auch ein Match für Shotgun aufgezeichnet, zwar war das Pre-Show-Match, und das war Veda Scott gegen Session Moss Martina.
Also das Match hat ja fast schon Legendenstatus, weil es einfach so unfassbar schlecht war.
Ich würde gerade sagen, das war wahrscheinlich eins der schlechtesten Matches, was jemals in der Finale stattgefunden hat. Also zumindest seit der Zeit, wo ich da hinging.
Und das wurde sogar bei Shotgun noch ausgestrahlt.
Ja. Und da muss man schon sagen, wenn man das vergleicht, da ist schon, ich meine, das ist doch jetzt 8 Jahre her, ne?
Klar. Ja, aber das ist Tag und Nacht auf jeden Fall.
Das ist schon Wahnsinn. Und das Ende, also ich habe ja beim Ordner schon gesagt, irgendwann war das so, irgendwie passiert da alles. Und hier ist auch am Ende irgendwie alles passiert, weil man hat daraus dann so, ja, dass dann die anderen Wrestlerinnen dazu kamen.
Ja, aber das mochte ich eigentlich ganz gerne. Man hat so einen Generational Struggle daraus gemacht, aber man hat ihn umgekehrt gemacht. Ja. Also man hat sich gemacht mit, die neue Generation, die will sich jetzt enden, die muss sich beweisen und will quasi aus dem Schatten der alten Generation ist, sondern das war halt quasi Rio als die Anführerin der neuen Generation, die gesagt hat, ja, hier für die alte Generation ist kein Platz mehr. Ne, und quasi die alte Generation sind aber die beliebten Babyfaces, die halt alle von früher noch geil finden und mögen.
Ja. Wer war es denn nochmal als erstes, der da rauskam? War das Jetta?
Am Anfang war es, also ich glaube, zuerst waren es ja die Heels, die irgendwie eingegriffen haben, alle irgendwie gegen Matthias. Genau, dann war es, war Jetta war es, glaube ich, zuerst. Ja. Genau.
Weil,
dann war es.
Das war ja schon eine Riesenreaktion, weil Jetta ist ja eine ziemliche Eve-Legende, ne, und die ist ja auch retired. Ja,
genau, die ist ja auch retired, ist ja auch übrigens die Frau von Charlie Morgan.
Genau.
Dann war es, glaube ich, Aaron Angel.
Genau, das war jemand, die ist, glaube ich, relativ way back gewesen von Eve, ne?
Genau, also die ist von den ganz früh von den Anfangszeiten. Genau. Das war, glaube ich, auch eine der ersten Eve-Champions oder sowas halt. Die ist auch, glaube ich, schon länger retired. Die ist ja, auch, glaube ich, ich glaube, die ist dann irgendwann retired, weil die dann auch Kinder gekriegt hat und sowas halt. Logischerweise dann halt eine Familiengründung und sowas halt. Genau, die ist aber von ganz, ganz früher. Da kam Jamie Hayter, glaube ich.
Genau.
Jamie Hayter, dann Alex Windsor.
Ja.
Und dann kam Charlie Morgan nochmal.
Dann kam Millie McKenzie, ne?
Genau, und dann kam Millie McKenzie, genau.
Ja. Weil halt das, was man noch krass in Erinnerung hat, ist halt dann Millie McKenzie, gerade vor dem Hintergrund des, des Aufbaus, den du gerade genannt hast.
Ja, absolut.
Das war natürlich schon super emotionales Match, weil Martina gewinnt das dann auch am Ende und auch die ganzen Szenen, die sich dann danach im Ring abgespielt haben. Auch mit ihrem Theme natürlich, was ja auch ziemlich ikonisch ist. Das hat dann einfach super gepasst. Die ganze Halle hat das auch total gefressen. Also, das war halt. Und das war so, das ist ja das am besten bewertete Match und ich würde zwar das Match von Münster und Schuri davor sehen.
Ja,
kann es aber verstehen. Ich fand es auch sehr gut für das, was es war. Also ich habe da auch so 9 Punkte gegeben. Das waren vielleicht eher knappere 9 Punkte. Aber man könnte da auch 8 oder 8,5. Das ist vielleicht ja auch näher an der 8,5 ran bei mir. Aber trotzdem, es war für das, was es war, schon echt stark. Und insofern hat das auch durchaus die positiven Reviews verdient und
vor allem, ich fand halt, auch wenn so viel passiert ist und sowas, auch mit diesen Eingriffen und sowas, ich fand es trotzdem nicht overbooked deswegen, also ich finde, das hat alles irgendwie organisch in diese Story gepasst.
Ja, ich kann dir auch sagen, warum das so war, weil das von der Strukturierung her ganz gut war.
Ja.
Du hattest quasi klare Teile und irgendwann hattest du halt dann diesen Teil, wo dann dieses Alt gegen Jung, wie du es gerade schon gesagt hast, mit den so ein bisschen verdrehten oder nicht ganz üblichen Heel-Face-Rollen war. Und das ist zum Beispiel der Unterschied, das ist mir auch beim Gucken so ein bisschen eingefallen. Das Problem zum Beispiel bei Sachen, die teilweise so GCW macht, ist, die haben dann diese Phasen, wo dann alles passiert mit Randall 48 und ne, dann kommen noch irgendwelche ECW-Leute und die haben die gefühlt mitten im Match, ne? Und dann geht das Match aber danach wieder relativ normal weiter.
Du hast recht, ja.
Und das ist halt dann das, was es so schwierig macht, weil es sich so unorganisch und wie so eine Unterbrechung und wie so ein unnatürlicher Einschub anfühlt. Das war hier nicht.
Das stimmt.
Hier fühlte sich das an wie eine natürliche Eskalation, da möchte ich was sagen.
Absolut. Deswegen fand ich das auch gut, weil ich mag ja solche so Sports-Entertainment-overbookte Dinge eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, hier hat das total gepasst. Auch mit einem geilen Feel-Good-Moment einfach mit Martina. Die ganzen Faces kommen damit raus. Dan Reed kommt mit raus, Will Ospreay. Es gab dann sogar noch einen neuen Titelgürtel für Martina.
Da muss ich ein bisschen lachen. Da war einer der besten Messer der Welt und der sah einfach aus wie so ein Backstage-Techniker. Ich meine, war er auch bei der Show, aber der sah halt so ein bisschen witzig aus.
Ja, wie so ein Roadie da in seinem Trainingsanzug und sowas von Eva und sowas. Ja, das stimmt allerdings, da hast du recht. War schon lustig auf jeden Fall. Aber das ist auch immer das, was ich sage. Wrestling ist halt am geilsten, wenn es diese Feel-Good-Moments gibt halt, ne? Also wenn wir ja mal ehrlich sind, klar, es kann die natürlich nicht immer geben, weil sonst haben die keinen Wert mehr, aber dafür gucken wir das doch alles, ne? Wegen den großen Feel-Good-Moments und sowas halt, ne? Und klar, es kann die nicht immer geben, es soll die auch nicht immer geben, aber wenn es die dann gibt und wenn die dann hitten, dann gibt's einfach nichts Geileres. Also Wrestling ist am geilsten, wenn es einfach diese Feel-Good-Moments gibt, wenn es einfach schön ist am Ende, wenn es so ein schönes Ende einfach gibt und sowas. Und das fand ich hier dann halt auch, so mit dem Titelgewinn und sowas halt. Ja, war schon cool gemacht.
Auf jeden Fall. War der passende Abschluss. Und ich kann auch, wenn ich zum Gesamtresümee schon übergehen darf, ich muss ja sagen, ich hatte ja das, wie gesagt, hab das, glaube ich, erst am Freitag geguckt. Das heißt also, ein bisschen später dann, ja genau, 13.3. Da steht hier auch in meinem Notizen, beziehungsweise beim Cage-Match-Eintrag. Das heißt also, da gab es natürlich auch schon die Wertungen und da wusste ich auch schon so, wo es hingeht. Du hast es ja schon an dem Montag geguckt.
Ja.
Und ich hatte natürlich auch schon die Wertung gesehen. 9,14 ist es jetzt. Ich glaube, das war die ganze Zeit so um 9,1 irgendwas. Und ich muss sagen, ich finde die Wertung absolut gerechtfertigt. Also ich bin ja bei sowas immer ein bisschen vorsichtig, aber ich habe auch 9 Punkte gegeben. Das sind gute, also diese 9,14 ist wirklich absolut passend. Ich habe dann auch noch mal so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe in diesem Jahr erst 2 anderen Shows 9 Punkte gegeben. Die eine war Ambition, das fand ich auch sehr gut. Und die andere war, die kann man so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, schwer werten, weil das andere war dieses 500 Special von Chocopore und das war eine One-Match-Show.
Ja, okay.
Deswegen, ich würde schon sagen, das war die beste Show, die ich bislang in 2026 gesehen habe.
Ich glaube, da würde ich mitgehen. Also ja, dem Hype und den Lorbeeren, die sie von anderen Seiten gekriegt haben, auch absolut gerechtfertigt, würde ich auch zustimmen. Also 9 Punkte finde ich auch passt absolut. Es gibt auch Leute bei Cash, die dir 10 gegeben haben. Vielleicht, wenn du live da warst oder sowas halt, dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn man da 10 Punkte gibt.
Ja, gibt auch, also ich weiß zum Beispiel, Marcel hat, glaube ich, 8 gegeben. Das kann man auch sicherlich argumentieren, weil.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Da sind auch manche Sachen, ich sag mal so, das Main-Event auch, ne? Das muss halt bei dir zünden, auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Und wenn du da zum Beispiel sagst, ich bin da nicht richtig reingekommen oder ich kann vielleicht immer noch nicht so viel mit Martina anfangen, oder wenn du zum Beispiel sagst, ja, sowas wie Harley Cameron gegen Amira ist jetzt nicht so mein Ding, das ist ja alles verständlich. Deswegen auch das kann man gut argumentieren. Ja. Aber unter 8 Punkte finde ich schon schwerer zu argumentieren bei der Show.
Absolut. Also, ne, da war halt, ne, wenn man wirklich jetzt die reinen wrestlerischen Matches nimmt, oder die Wrestling-Matches nimmt oder sowas. Da war halt kein schlechtes Match dabei. Die haben alle abgeliefert. Das war ein guter Zeitvertreib und sowas. Das war ja auch eine Show. Ich habe mich halt im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass sie genau am Karat-Wochenende war, die Show.
Ja.
Weil sowas wäre halt super mal eine Idee halt, was man sich mal überlegen könnte, wo man mal hinfahren könnte oder sowas halt, ne?
Ja, vor allem gerade an dem Wochenende war es ja auch so, dass man es vielleicht sogar hätte machen können, dass man Freitagabend schon mitgenommen hätte. Weggekommen wäre, ne?
Und genau, ich aber Karat ja auch, geht halt vorher, ist halt, ja,
schwierig. Genau, Karat geht vor. Und ich finde halt auch, ich finde es auch gut, wenn man vielleicht mal auch für Eve zum Beispiel mal ins UK reist und nicht immer nur so dieses, ja, man macht halt für AEW und nimmt dann die anderen Sachen mit so.
Ja.
Sondern, dass man halt wirklich auch mal für solche Sachen dahin fährt.
Ja,
und deswegen, ja.
Macht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist eine Top-Liga. Auch mit einer der Top-Ligen im UK auf jeden Fall.
Also man kann natürlich argumentieren, RevPro hat natürlich auch noch eine internationale Stahlkraft, ohne Frage, ne, gerade auch mit der Verbindung, die sie haben. Ich persönlich kann RevPro nicht so viel abgewinnen. Gar nicht im Sinne von, also die Matches sind gut und ich kann absolut verstehen, warum Leute das gucken und das ist qualitativ vom Wrestling her auch wirklich stark. Aber mich holt das nicht ab, weil ich finde, das ist für mich so ein bisschen steril. Also ja. So im Sinne von, das ist halt so Super-Show-Wrestling, aber ja, was gut. Jetzt nicht so die, ne? Und da finde ich Wrestle Kingdom deutlich, deutlich greifbarer, weil man muss ja auch, Eve deutlich greifbarer und Wrestle Kingdom ist da ein sehr gutes Beispiel für, weil man muss ja auch sagen, bei Eve, klar haben die wirklich auch eine gute Matchqualität, aber Eve ist so ein bisschen mehr wie, also wenn du das vergleichen würdest mit den japanischen Ligen, würde ich sagen, ist es eher wie Tokyo Joshi Pro und weniger wie Stardom.
Das stimmt.
Also es lebt halt auch von Charakteren, es lebt von Erzählungen, es lebt von abwechslungsreichen Cards, ne? Von Vibes, genau. Deswegen, es ist so eine, und gleichzeitig von der westernischen Qualität her, ne, da hat ja Tokyo Joshi Pro auch immer wieder gute Sachen. Deswegen, ich würde es eher da sehen, als ich es bei Stardom sehen würde. Also zumindest auf so einem Kontinuum.
Absolut. Ja. Absolut, definitiv. Ja, macht auf jeden Fall immer Spaß. Ist schon eine gute Sache. Wie gesagt, die setzen sich auch für was Wichtiges ein. Also nicht nur als reine Frauenliga, aber auch mal zu sagen, ne, ist, also man hat ja hier auch fett Eier auf den Tisch gelegt, ne, oder Eierstöcke auf den Tisch gelegt. Man hat gesagt, hier, ne, internationaler Frauentag. O2 halt hier, ne, von 1200 Leuten, unsere größte Show des Jahres und Let's Go halt, ne, also.
Ja. Ne, das mit dem, wie du gesagt hast, so wunderschön gesagt hast, Eierstöcke auf den Tisch gelegt. Ja. Das machen sie auch in allerlei Hinsicht. Also, wenn man sich mal die Shirts von denen anguckt, denke ich mir immer so krass.
Ja, das stimmt.
Also, von der Wrestling-Liga auf seine Shirts zu schreiben, Powerbombe Fascist, finde ich schon eine klare Aussage. Also,
ja, das
Du musst natürlich auch sehen, wo Eve auch herkommt. Das ist natürlich ja. auch ne, die alternative künstlerische Szene in London. Ja. Und da kann man sich auch wahrscheinlich so ein bisschen ausmalen, wo die politisch stehen.
Ja, ja auch wenn du da so Auszeichnungen hast wie Riot Girls Gang oder sowas halt, ne? Also.
Ja.
Da weißt du schon Bescheid auf jeden Fall. Ne? Also sind schon gescheite Leute. Ich finde auch gut, da was Dan Reed und seine Frau da einfach gemacht haben und sowas oder da aus dem. Da kreiert haben im Prinzip halt, ne? Also wenn man bedenkt, das ist ja auch mit einer der längsten Ligen, die es im UK gibt, die gibt es seit 2010 schon, also die haben 16 Jahre dieses Jahr, ne? Ist ja auch nicht wenig.
Ja, also wenn ich jetzt irgendwie so böse wäre oder so, würde ich sagen, die leben quasi heute den Punkrock-Vibe, den gewisser Promoter, der dann später zur WWE gegangen ist, quasi verraten hat, aber ich bin ja nicht böse.
Ja, also. Aber wenn ich auch böse wäre, dann würde ich sagen, dass du recht hast.
Ja, ne? Da muss man sich auch nicht wundern, wenn keiner neben einem stehen will, wenn man irgendwann Zuschauer ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Gut, nee, aber ich würde sagen.
Insgesamt würde ich sagen, sind wir damit tatsächlich am Ende.
Absolut. Es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen bei. Gut, dann würde ich sagen, das war unsere große Review zu Wrestle Kingdom. Hört es euch gerne an. Lasst uns auch gerne wissen, wie ihr die Show fandet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei uns im Catch Club.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.